Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Was verändert das Alter? Was brauchen junge, was brauchen ältere Menschen? Das sind zwei von vielen Altersfragen in der Psychotherapie. Diese Staffel sucht und findet Antworten. Altersfragen in der Psychotherapie betreffen nicht nur ältere und alte Menschen, sondern auch junge. Sie stehen heute im Fokus. Heranwachsende fallen beim Älterwerden oft durch Raster. In dieser Episode sprechen wir über Brüche, Brücken und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Versorgung. Zu diesem Thema bringt die approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Claudia Bernhardt ihre Expertise ein. Sie arbeitet im Verfahren der Verhaltenstherapie und hat ihre Praxis in Bammental in Baden-Württemberg, wo sie auch stellvertretende Landesvorsitzende der DPTV ist. Herzlich willkommen, liebe Claudia Bernhardt.
Vielen Dank.
Eigentlich ist doch alles ganz einfach. Wer bis 21 Jahre alt ist, fällt in Ihren Zuständigkeitsbereich. Wer älter als 21 Jahre ist, wendet sich an Erwachsenenpsychotherapeutinnen. Was ist das Problem?
Ja, theoretisch ist das ganz einfach, praktisch leider nicht ganz so, weil es einfach die Problematik gibt, dass gerade bei psychisch belasteten PatientInnen das Lebensalter vom Entwicklungsalter abweicht. Das heißt, das biologische Alter, was in meinem Personalausweis steht, nicht unbedingt mit dem Alter übereinstimmt, was ich kognitiv leisten kann, was ich emotional schon verarbeitet habe mit den Entwicklungsaufgaben, die ich abgeschlossen habe. Und das ist eben für Heranwachsende problematisch, wenn sie dann durchs Raster fallen. Wenn ich, solange ich in einem System bin und mein biologisches Alter ist 14 und mein emotionales Alter ist 8, ist das kein Problem, weil dann bin ich ja im gleichen System. Wenn ich das System aber wechseln muss und ich dann eine Diskrepanz in diesem Alter habe, wird das durchaus schwieriger. Und viele Heranwachsende sind dann einfach überfordert mit den anderen Parametern, die in der Erwachsenenpsychotherapie erforderlich sind. Es wird einfach ein viel höheres Maß an Selbstständigkeit von den PatientInnen in der Erwachsenenpsychotherapie gefordert, als es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erforderlich ist.
Wie ist es in Ihrer Praxis? Wie viele Kinder und Jugendliche sehen Sie? Und gibt es da gerade jemanden, der zwischen den Stühlen sitzt, vom emotionalen Alter her?
Also ich sehe pro Woche ungefähr 30 PatientInnen und jetzt aktuell, ganz aktuell keine, aber vor vielleicht 3 Monaten hatte ich das, dass tatsächlich jemand nicht von mir weiter aufgefangen werden konnte, weil er zu alt für meine rechtlichen Behandlungsmöglichkeiten war, aber nicht in der Lage war, sich in das System der Erwachsenenpsychotherapie einzugliedern.
Beschreiben Sie doch mal genauer, was da los war.
Das war ein Patient mit Down-Syndrom. Der kam zu mir mit einer depressiven Symptomatik. Da war er 17. Wir haben das behandelt. Und was bei ihm natürlich ganz auffällig war, war eben diese hohe Abweichung von seinem Lebensalter zu seinen kognitiven Fähigkeiten, sodass er ja bei mir absolut angedockt hat an die Methoden der Kinderpsychotherapie, mit viel Spielen und einer sehr kindlichen Kontakt- und Beziehungsgestaltung. So, und die Therapie wurde dann auch erfolgreich beendet. Es war alles gut und jetzt hat sich halt bei ihm, haben sich einige Veränderungen ergeben. Er ist von zu Hause ausgezogen, wohnt jetzt in einer Einrichtung, hatte da verschiedene Probleme und die depressive Symptomatik kochte einfach wieder ein bisschen hoch. Jetzt mittlerweile war er aber 23 und konnte von mir dementsprechend nicht mehr behandelt werden. Und hat es einfach dann nicht geschafft, beim Erwachsenenpsychotherapeuten mit deren Methoden dort anzudocken.
Und was ist jetzt mit ihm?
Aktuell wird da gar nicht behandelt. Die Betreuer in der Einrichtung bemühen sich um einen stationären Therapieplatz. Ja, aber es ist alles ganz unbefriedigend und auch ein Stück weit frustrierend für mich als Erstbehandlerin.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn mit den Übergängen sonst? Ist das jetzt eine Ausnahme oder kommt das öfter vor?
Also es ist natürlich jetzt nicht der Regelfall, weil die allermeisten PatientInnen kommen bis zum 18. Lebensjahr und können von uns gut behandelt werden. Und wenn dann Probleme, sage ich mal, ab dem 30. Lebensjahr wieder auftauchen, sind sie ja in der Erwachsenenpsychotherapie genau richtig. Das Problem ist tatsächlich dieses Übergangsalter, ne? Dieses Transitionsalter von, ich sag mal, 18 bis vielleicht so 27.
Und was sagt die Wissenschaft dazu?
Das zeigt sich ja tatsächlich auch in verschiedenen Studien, dass generell das Erwachsenwerden sich etwas hinausgeschoben hat, ne? Also es gibt zum Beispiel Statistiken darüber, wie das durchschnittliche Ausbildungsalter ist. Und das ist zum Beispiel 1970 waren das noch 16,5 Jahre und mittlerweile sind wir bei 20 Jahren. Das heißt, das, was früher so ganz typische Marker waren, zum Thema Erwachsensein, ne? Dass ich bin finanziell unabhängig von meinen Eltern, ich bin ausgezogen, ich habe abgeschlossene Berufsausbildung, solche Dinge eben, von Heirat oder so wollen wir ja gar nicht reden, die sind einfach nicht mehr in dem Alter absolviert, wie sie das noch in den 50er, 60er, 70er Jahren waren.
Spannend. Und ja, welche Konsequenzen wären da jetzt zu ziehen? Sie sind ja auch stellvertretende Landesvorsitzende bei der DBTV.
Also was die Konsequenzen anbelangt, gibt es für mich zwei Ebenen. Das eine ist natürlich das Berufspolitische, wo man schon darüber nachdenken könnte, die Altersgrenzen vielleicht in manchen Fällen flexibler zu gestalten. Es geht ja gar nicht darum, dass man neue Behandlungsgruppen erschließen möchte für die Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten. Die sind wahrscheinlich eher alle ausgelastet und am Limit, sondern einfach, dass man hinsichtlich der Altersgrenzen etwas flexibler sein könnte. Es gibt mit Sicherheit eine Menge Patienten, Patientinnen, die mit 18, 19, 20 völlig erwachsen sind und sich selbst auch als erwachsen wahrnehmen. Aber es gibt eben auch einige Patienten, die das nicht sind und die vielleicht mit den Methoden der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie besser behandelt werden könnten.
Und dann ging es eigentlich um die Möglichkeit des Anschlusses oder einzelner Extrasitzungen.
Ja, einzelner Extrasitzungen, vielleicht Möglichkeiten, dass sozusagen die behandelnde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sich mit dem behandelnden Erwachsenenpsychotherapeuten zusammenschließt, dass man vielleicht 2, 3 Sitzungen gemeinsam gestalten kann, aber vielleicht auch, dass die Bezugspersonen oder das Bezugspersonensystem generell in der Erwachsenenpsychotherapie ein bisschen besser mit bedacht werden könnte, dass solche Sitzungen einfach möglich sind. Ne? Weil wenn ich einen Patient habe, der daran scheitert, selbstständig Termine auszumachen, weil er zum Beispiel aufgrund seines ADHS dazu einfach nicht in der Lage ist, sich dementsprechend zu organisieren, dann wäre es toll, wenn die Eltern da einspringen könnten oder andere Bezugssysteme, ne? Wie jetzt Betreuer oder so. Und das ist häufig nur schwierig möglich. Also das wäre so für mich die berufspolitische Ebene, wo es schön wäre, wenn es langfristig da flexiblere Möglichkeiten gäbe.
Welche Entwicklungsleistungen sind es denn, die ein Jugendlicher, eine Jugendliche schaffen müssten, um dann gut anzukommen in der Erwachsenentherapie? Was sollte da eigentlich alles geschafft sein?
Ich denke, der Hauptaugenmerk liegt da tatsächlich in der Selbstständigkeitsentwicklung. Das heißt, ich organisiere mich komplett selbstständig. Ich kann Termine wahrnehmen, ich kann anrufen, ich kann absagen. Ich habe meinen Terminplan im Kopf und kann das alles selbstständig organisieren. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch die kognitive Klarheit, ne? Wenn ich jetzt nur mal das Beispiel von Therapiezielen nehme, ne, dann ist es sicherlich so, dass in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sind wir das sehr gewöhnt oder sind wir sehr daran gewöhnt, dass ein Patient seine Therapieziele wechselt, gerade im jugendlichen Alter, ne, dass er einfach nicht so ein konsistentes Erzählverhalten hat. Es gehört ja praktisch zum Jugendalter dazu, dass die eigenen Schwerpunkte sich immer wieder verschieben, dass das, was vor 2 Wochen relevant war, dass das heute jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig ist. Und ich denke, da tun sich Menschen, die eben diesen Entwicklungsschritt noch nicht bewältigt haben, in der Erwachsenenpsychotherapie schwerer, ne, wo eben mehr erwartet wird diesbezüglich, mehr Klarheit, ja, mehr Verantwortungsübernahme hinsichtlich, was möchte ich selber erreichen, was möchte ich selber umsetzen.
Das Ziele setzen, ne? Das ist auch ein Thema.
Absolut, ja.
Ja, wie sieht denn das Übergangsmanagement aus? Gibt es ein Übergangsmanagement oder eine Art, das gut zu gestalten? Wie gehen Sie da mit Ihren PatientInnen vor?
Also es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr regionale Geschichte, ne? Letztlich ist das Übergangsmanagement aktuell so gut, wie die Vernetzung ganz konkret vor Ort ist. Und in meinem konkreten Fall habe ich schon Kontakt zu den zwei PsychotherapeutInnen für Erwachsene, die in meinem näheren Umkreis tätig sind. Und ich weiß es nicht, bisher ist es tatsächlich noch nicht gelungen, das den Übergang gut zu gestalten oder nur wirklich in Ausnahmefällen, ne? Weil ja, die PatientInnen, die ich bisher hatte, die haben dann zumindest in dem Lebensabschnitt, ne? Vielleicht haben sie es ja dann später geschafft, das bekomme ich ja dann nicht mehr mit, aber in dem Lebensabschnitt, den ich inhaltlich vielleicht noch hätte begleiten müssen, aber rein rechtlich nicht mehr begleiten konnte, haben sie es nicht geschafft, ambulant unterzukommen.
Ja, das ist bitter. Würden Sie sagen, fehlen da eher die Strukturen oder sind die kollegialen Kontakte das Wichtigere?
Ich denke, es fehlen eher die Strukturen, weil was eine Option ja zum Beispiel auch wäre das zum Beispiel über die Soziotherapie zu regeln. Die ist ja gerade dafür da, dass Patienten durch SoziotherapeutInnen in die Lage versetzt werden, ambulante ärztliche und psychotherapeutische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und das wäre eigentlich so ein Paradeaufgabe dafür, diesen Übergang zu gestalten. Es gibt aber einfach tatsächlich ganz, ganz, ganz wenige, zumindest in meiner Gegend, SoziotherapeutInnen, sodass ich diese Möglichkeit zwar theoretisch bieten würde, rein praktisch aber nicht umsetzbar ist.
Welche Rolle spielen eigentlich Eltern oder Einrichtungen wie Versorgungszentren oder Kliniken?
Ich denke, Eltern sind da ein ganz wichtiges Stichwort, weil wir natürlich in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie es sehr wohl sehr ausführlich gewöhnt sind, das Bezugssystem einzubeziehen, ne? Und ganz viel auch mit den Eltern abzusprechen und die Eltern auch in die Behandlung mit einzubeziehen, einfach weil sie natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Alltagsgestaltung ihres Kindes haben. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Übergang besser gelingen könnte, wenn die Eltern weiterhin einbezogen werden könnten. So, und im Hinblick auf Kliniken gibt es tatsächlich mittlerweile Kliniken, die dieses Konzept von dem Emerging Adulthood für sich übernommen haben und die einfach Stationen aufgebaut haben, gerade für dieses junge Erwachsenenalter, ne, so zwischen 18 und 25, 27, 30. Weil es natürlich auch für stationäre PatientInnen schwierig ist, wenn die 19 sind und dann sind sie auf einer Station mit 50-Jährigen. Da gibt es einfach ganz, ganz wenig Parallelen, ne? Ganz wenig gemeinsame Bezugspunkte. Und manche Kliniken sind diesbezüglich tatsächlich schon weiter. Auch die Kinder- und Jugendhilfe hat zum Beispiel bietet die Möglichkeit, Hilfen für junge Erwachsene zu beantragen, zum Beispiel Bewerbungstrainings, solche Sachen, weil man einfach weiß, dass die da Schwierigkeiten mit haben und die können auch von der Kinder- und Jugendhilfe noch unterstützt werden über das 18. Lebensjahr hinaus.
Welcher dieser Fälle, wo der Übergang nicht wirklich gelungen ist oder vielleicht auch gar nicht, ist Ihnen besonders im Gedächtnis?
Das ist eine Patientin gewesen, die kam im Alter von 13 Jahren zu mir. Ich hatte damals ADHS und soziale Phobie diagnostiziert. Sie wurde medikamentös eingestellt. Wir haben in der Therapie an ihrem Selbstwert, an der Alltagsstrukturierung und natürlich ganz viel an ihren sozialen Kompetenzen gearbeitet, sodass die Therapie nach anderthalb Jahren erfolgreich beendet werden konnte. Im Alter von 17 kam sie dann nochmal Einfach weil bei ihr eine neue Lebensphase eingetreten war. Sie hatte die Schule beendet, war auf Ausbildungsplatzsuche und insgesamt ziemlich verunsichert gewesen. Die alten Ängste und Verhaltensmuster kamen wieder hoch. Allerdings reichte da eine Kurzzeittherapie, um an alten Strategien wieder anzuknüpfen und diese einfach auf die neuen Lebenssituationen anzuwenden. Mit 20 kam sie nochmal. Sie hatte die Diagnose Morbus Crohn erhalten und wieder etwas Unterstützung gebraucht, um damit zurechtzukommen. Und dann hatte sie mit 23 nochmal angefragt. Sie hatte erneut, oder nicht erneut, sie hatte eine depressive Episode, da ihr einfach der Umgang mit ihrem ADHS im Alltag sehr schwer gefallen ist, gerade im Hinblick auf ihr Berufsleben. Sie hat ihren Job verloren, weil sie es nicht geschafft hatte, das Aufgabenpensum, was von ihr erwartet wurde, zu bewältigen. Und sie war einfach noch nicht so selbstständig, wie es eigentlich ihrem Lebensalter entsprochen hätte. Die Eltern mussten auch zu Hause noch viel für sie organisieren. Neue soziale Situationen sind ihr sehr schwer gefallen und so weiter. Allerdings konnte ich sie natürlich nicht annehmen, weil es war keine laufende Psychotherapie. Sie war über 21. Das stand gar nicht zur Diskussion. Ich hatte ihr dann Telefonnummern von Kolleginnen gegeben und da ist sie schon das erste Mal gescheitert, weil die Eltern angerufen haben und die erwachsenen PsychotherapeutInnen damals gesagt haben, nee, die Patientin soll bitte selber anrufen und einen Termin ausmachen. Sie machen das nicht, wenn die Eltern sich melden.
Auch an solchen Kleinigkeiten kann es scheitern.
Schließlich hat sie es dann bei einer Kollegin zumindest geschafft, selber anzurufen. Und dann kam sie zum Erstgespräch. Und das Erstgespräch war so gestaltet, dass sie relativ viele Fragebögen ausfüllen musste. Und die hat sie mit nach Hause genommen und sich dann nie wieder gemeldet bei dieser Kollegin, weil sie einfach damit überfordert war und dann sich natürlich geschämt hat, dass sie es nicht geschafft hat und so weiter, sodass dann kein nochmaliger Versuch möglich war. Und die Mutter hatte sich dann tatsächlich ein paar Monate später nochmal bei mir gemeldet und mir berichtet, dass die Patientin mittlerweile stationär in der Klinik aufgenommen worden sei. Und das war natürlich schon frustrierend, weil ich eben davor die Erfahrung gemacht hatte, dass immer relativ wenige Sitzungen einfach zur Stabilisierung wieder beigetragen haben. Sie hatte sich ja nur alle 2, 3 Jahre, hat sie ein paar Sitzungen gebraucht. Also es war völlig in Ordnung und dann, ja, ist sie einfach durchs Raster gefallen und hat es nicht geschafft, Fuß zu fassen in dem System der Erwachsenenpsychotherapie.
Ja, also was da auch verloren geht, ist ja auch das Vertrauensverhältnis, dass man sich kennt und dass man sozusagen auch relativ schnell anknüpfen kann. Also das wäre ja bei Ihnen gegeben gewesen.
Absolut, ne? Gerade in diesem Transitionsalter, wo ja eh viel wegbricht, viel anders ist, ne? Die Schule zu Ende ist, die vertrauten Klassenkameraden, die man vielleicht auch nicht leiden kann, aber immerhin kennt man sie seit vielen Jahren. Das alles bricht weg. Ich muss mich im Arbeitsleben behaupten. Also es ist per se eine schwierige Lebensphase oder es kann eine schwierige Lebensphase sein. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, an ein vertrautes Setting anzuknüpfen, ist das sicherlich hilfreich. Und ich denke auch, die Hemmung, zu einem komplett neuen Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin zu gehen, ist einfach viel größer.
Wie ging es Ihnen, als Sie das erfahren haben?
Oh, naja, ist natürlich extrem frustrierend, ne? Weil schon auch, ja, so dieses Übliche, ne? Wütend und ohnmächtig und ja, und schade, so schade, weil das hätte nicht sein gemusst, ne? Und aus allen Aspekten heraus, auch finanziell letztlich ist die stationäre Behandlung um ein Vielfaches teurer als es irgendwelche, was weiß ich, 5 gemeinsame Termine mit einer anderen Psychotherapeutin gewesen wären. Ich kann natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher garantieren, dass eine stationäre Behandlung hätte vermieden werden können. Das kann man im Nachhinein immer leichter sagen, aber auf jeden Fall frustrierend. Und auch so ein bisschen, auch Mensch, jetzt hat man es so gemacht, so oft gekämpft und so oft auch geschafft und jetzt, ja. ist er eben doch stationär und auch aus dem Arbeitsleben rausgefallen. Ne? Also ich denke, der Weg zurück wird einfach viel mühsamer werden.
Ja. Wenn jetzt der Übergang gelungen ist, wie sah der dann aus und was waren die Bedingungen und was schließen Sie daraus?
In den Fällen, wo es gelungen ist, würde ich sagen, waren die Patienten nicht so massiv belastet.
Wie haben Sie das mitbekommen, dass es geklappt hat?
Tatsächlich haben sich zwei bei mir gemeldet und einmal hatte ich auch dann die Kontaktaufnahme durch die Psychotherapeutin, weil sie dann die Schweigepflichtanbindung von dem Patienten bekommen hatte, um sich mit mir diesbezüglich auszutauschen.
Erinnern Sie sich noch ganz konkret, was es war, was Sie da zusammen besprochen und herausgefunden haben?
Ja, da ging es tatsächlich um einen Patienten, der relativ viel Schwierigkeiten in sozialen Kontexten hatte und die aber immer massiv runtergespielt hat. Und der Anruf der Therapeutin kam tatsächlich, weil sie gesagt hat, sie weiß gar nicht, was sie an Therapie machen soll, weil er gar nichts mitbringt. Eigentlich erscheint er doch sehr zufrieden.
Und konnten Sie dann auch Methoden oder Ansätze mitgeben, die dann schon mal funktioniert haben bei Ihnen?
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Gute dann, wenn man mit den KollegInnen spricht, die wissen ja auch genau, was sich hinter den Methoden verbirgt. Ne? Da braucht man dann auch gar nicht viele Worte sozusagen, sondern...
Was war es ganz konkret?
In dem Fall war es so, dass er es sehr gut aufschreiben konnte, zum Beispiel. Er war... sehr aktiv im Schreiben, hat auch ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben. Er konnte es sehr gut aufschreiben und hat auch immer Tagebuch geführt. Und das war zum Beispiel, als ich das dann irgendwann rausgebekommen hatte, hatte ich ihn gebeten, das Tagebuch immer mit in die Therapie zu bringen. Und das war dann zum Beispiel so eine Sache, die da sehr gut funktioniert hat.
Was für eine gute Idee, den Patienten, die Patientin zu fragen, ob die Schweigepflicht aufgehoben werden darf, um einfach auch, weiterzukommen. Dann ist jetzt quasi auch nochmal für Sie zum Beispiel ein Schlusspunkt gesetzt. Also Sie haben dann das gute Gefühl und das Wissen, dass es für den Patienten weitergegangen ist. Das bräuchte es eigentlich auch, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja generell, habe ich das schon so oft gedacht, ne? Dass es so auch für die eigene Wirksamkeit, für das eigene Wirksamkeitserleben so schön wäre, zu wissen, die wurden jetzt aufgefangen und die sind irgendwo und jemand anderes kümmert sich weiter.
Und nochmal das ganz große Bild, was müsste sich insgesamt ändern, damit diese Versorgungslücke geschlossen wird?
Naja, insgesamt wäre es natürlich toll, wenn die Altersgrenzen etwas flexibler gehalten werden könnten, ne? Wenn bei erneuten Behandlungen, zum Beispiel bei schwer psychisch kranken PatientInnen, dass man da auch als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder Psychotherapeutin die Möglichkeit hat, das Transitionsalter noch zu begleiten oder eben bei der wirklich großen Gruppe auch der kognitiv beeinträchtigten PatientInnen, wo ja das kognitive Entwicklungsalter deutlich vom Lebensalter abweicht und auch abweichend bleiben wird. Dass es da nochmal bessere Lösungen gibt oder Strategien gibt, die vielleicht doch eher in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit einzugliedern oder auffangen zu können.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.